Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Gibt von Nutella so neue Kekse, Nutella Biscuits gibt es hier oben im Rewe. Ist so lecker.
Nutella Biscuit? Mhm. Biscuits.
Genau. Knusprige Kekse mit einem cremigen Herz aus Nutella. Was genauso gut ist, sind aber hier die Leibniz Kekse in Kudim, kann ich dir sagen.
Auch noch nicht gegessen.
Ja, ess mal.
Ja?
Hammer.
Es ist so ziemlich der einzige Keks, den ich nicht mag, ist tatsächlich Prinzenrolle. Wenn die nicht so schmecken, ist es gut. Ich mag ja die ganze Welt Prinzenrolle. Ich mag die nicht. Ich finde, da schmeckt die Schokolade nicht nach Schokolade und der Keks nicht nach Keks. Irgendwie schmecken die fad. Mhm. Mochte ich noch nie. Bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ja, Süßigkeiten-Podcast hier, ne?
Mhm. Mhm.
Weil wir immer wieder eingedeckt werden. Wir haben ja ein tolles Care-Paket bekommen, hätte ich fast gesagt. Mit wahnsinnigen Prospekten, die wir uns gerade angeguckt haben. Alle so super in einer Klarsichtfolie, so dass man sie abheften kann. Von dem lieben Axel. Er hat uns dazu auch einen netten Brief geschrieben. Und da sind echt ein paar Highlights dabei, wie ich gerade hier entdeckt habe. Also eigentlich sind alles Highlights, aber wie Jens eben schon sagte, das ist schon was Besonderes. Alpha 90.
Mhm.
Habt ihr den vor Augen, Leute? Alpha 90? Ich habe dann nur zu Jens gesagt, das ist doch der komplett eckige, oder? Und er sagt, ja. Weil das beschreibt das Auto ganz gut, ne? Mhm. Er hat nur wirklich viele Kanten. Und Jens hat aber eben gleich auch nochmal so ein paar echte Highlights rausgehauen beim Alpha 90.
Für mich hat er drei Highlights. Einmal oben die Lichtleiste im Dachhimmel, wie im Flugzeug mit so Spots. Und das ist auch so grün beleuchtet, wenn du es anmachst.
Relativ ja, großflächig. Und offensichtlich auch mit kardanischen Leuchten, die du so einstellen kannst.
Dann hat er einen Frontspoiler, der per Luftdruck ausfährt. Also umso schneller man fährt, senkt er sich vorne ab. Das finde ich auch ziemlich cool.
Und okay, ich sehe gerade ein drittes Highlight.
Das Highlight ist natürlich der Aktenkoffer, das Handschuhfach, der gerne fehlt. Und ich weiß noch, der Heinrich Schlingner von der Motorklassik hatte mal einen Alpha 90. Ist übrigens auch der 2,5 Liter V6 Busso-Motor drin, kommt auch noch dazu. Und bei Heinrich Lingners Wagen fehlte der. Und ich weiß noch, da gab es einen Leserbrief in der Motorklassik. Da hat ein Leser ihm den Koffer zugeschickt.
Ach, wie
so
cool.
Wie wir auch immer Post kriegen, hat Heinrich Lingner den Koffer gekriegt bei seinen Alpha 90 damals.
Ja, hier steht auch, also beschrieben ist es folgendermaßen, eine weitere Innovation im Bereich des Armaturenbretts ist die Dokumentenbox. Sie kann, wenn der Fahrer das Fahrzeug verlässt, problemlos mitgenommen werden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, die Dokumentenbox ist selbstverständlich abschließbar. Aber ich muss sagen, ich habe hier noch ein viertes Highlight entdeckt, das Cockpit mit den Leuchtdioden.
Das finde ich gar nicht so hübsch.
Ja, das ist, ja, hübsch ist relativ. Passt natürlich zu der insgesamt sehr skurril eckigen Form des Fahrzeuges. Ja. Ich beschreibe das mal folgendermaßen. Sieht aus wie zwei Backslash-Striche, die quasi eine Skala haben, die dann von unten nach oben sich mit Leuchtdioden füllt, je schneller man fährt und je höher der Motor dreht. Wahnsinn. Also auch optisch sehr speziell gelöst. Ne? Das hat man sich bei niemandem abgeguckt, das hat man dann wohl auch irgendwie mehr oder weniger erfunden. Ja, aber witzig, wie man den Koffer da wirklich integriert hat in die Optik des Armaturenbretts.
Ja.
Gut gemacht. Ich gucke nochmal nach dem Spoiler. Über die Aerodynamik, Hauptscheinwerfer. Das ist ja wirklich alles an dem Auto ist mit einem Lineal und eckig. Ne? Ich finde hier gar keine Rundung.
Ich glaube, das ist ein Bertone-Entwurf gewesen. Auch.
Stark. Also auf jeden Fall starkes Auto und super selten. Ich habe gerade einen irgendwo im Angebot gesehen und habe aber nicht wirklich nicht so gewusst, dass er so viele, Innovationen beziehungsweise so viele Besonderheiten noch hat. Ja, und hier ist das. Das Ergebnis intelligenter Aerodynamik. Der erste bewegliche Spoiler. Ach, der fährt so nach unten.
Ja.
Ah, das ist ja cool. Das heißt, ich habe jetzt eben gedacht, das ist vielleicht so wie bei den neueren Porsche, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Auto, was es mittlerweile gibt. Dieser hier ist quasi gerade und kippt dann vorne nach unten um mehr Luft.
Genau.
Ist das geil. Das ist ja cool. Stark. Starkes Teil. Ab 70 km/h. Und eine Beschleunigung auf 100 km/h lässt den Luftwiderstand um mehr als 100% steigen. Krass. Cool, ja, stark. Ne? Ja, du hast recht, Bertone. Hier, erste Seite steht das Design Bertones.
Ist ja auch typisch Bertone, die Linie, ne?
Ja.
Also aus der Zeit. Ja. Ist so der Alpha 90, ist so der Nachfolger der Alfetta, mehr oder weniger, ne? Oder so war es gedacht. Ist aber kein großer Erfolg gewesen, glaube ich. Also bei uns jedenfalls nicht.
Degressive Lenkung. 2 Liter und 2,5 Liter Motor. Ah, und der kleine Motor hat herkömmliche Instrumente und die anderen heißen optoelektronische Instrumente.
Habe ich noch nie gehört. Apro Opto, ich habe mich diese Woche total verliebt in Citroën DS.
Wie, du hast dich verliebt in Citroën?
Ja.
Das kann nicht sein.
Doch. Ich kriege die neue Oldtimer Markt und in der Oldtimer Markt die Titelstory.
Diese schwarzen?
Ist eine Citroën DS mit einem 6-Zylinder-Motor.
Das, wovon du immer redest.
Wo ich immer sage, Mensch, aber der Wagen ist so geil. Ey, das ist ja ein Traum. Erstmal an Patina und dann an so, ne, auf den Bildern schon.
Ja.
Und die Geschichte dazu ist auch cool. Hat irgendwie der Wiener Importeur oder so, Großhändler, der war Lancia-Händler oder Lancia-Sammler auch und Citroën-Händler. Der hat sich wollte Rallye fahren und hat sich ein Citroën DS bestellt. Modell Präfektur. Einfach in schwarz mit blauem Stoff innen drin. Und hat gesagt, komm, wir bauen den mal um. Da muss ja irgendwas mit Sechszylinder gehen, weil den Citroën Traction Avant, also die Gangster-Citroën, den gab es ja mit
Sechszylinder-Motor. Ja.
Was ich nicht wusste, was da drin steht, das war übrigens das erste Auto, was ganz zum Schluss 1953 eine hydropneumatische Federung an der Hinterachse hatte.
Ach krass, ja.
Der Gangster-Citroën.
Ja, ich weiß. Genau.
So einen hat, dann haben die den Motor aus diesem Sechszylinder, es gab ja wohl auch mal Versuche damit früher, das war immer zu kopflastig, hat alles nicht funktioniert. Und dann hat
wie war da nochmal die Bezeichnung von dem, der hat ja, denn der Sechszylinder hatte eine andere Nummer als
15H.
Der
15H. Es gab einen 11CV, 15CV, der 15CV
ist war der Sechszylinder?
Genau. Ja, genau. Und die haben... Die Citroën hat wohl mal Sechszylinder versucht zu entwickeln, auch für den DS. Ist alles schief gegangen. Und dann hat man erstmal den 14er-Motor aus dem Traction Avant genommen, neuen Zylinderkopf entwickelt und den weitergebaut. Und dadurch hat er auch die flache Front gekriegt, der DS. Sonst ging das gar nicht. So, also der sagt, okay, ich will aber Sechszylinder da drin haben. Dann hat den Sechszylinder-Motor aus dem Traction Avant genommen.
Ach, das ist also auch ein Citroën-Motor?
Ja, ein Citroën-Motor. Und jetzt aber richtig geil. Er hat wohl sehr, sehr gute Mechaniker gehabt da in seinen Werkstätten. Die haben aus 2 Zylinderköpfen von einem DS19 einen Zylinderkopf gebaut für das Auto. Aus Aluminium.
Okay.
Ja. Also alles eigenkonstruiert. Haben das Ding zusammengebaut, hat ein paar Probleme gemacht, mussten nochmal neu bauen und so weiter. Aber irgendwann hat es drin. Und der ist ja so weit hinten, der Motor, dass die letzten beiden Zylinder ragen eigentlich in den Innenraum rein, also mit so einer Verkleidung. Ja?
Okay.
Und wenn du da die Kerzen wechseln willst, geht das nur von innen, kannst nicht von vorne machen. Du musst von hinten dran. Dass es vorne passt, haben sie eine kleine Hutze auf die Haube gesetzt. Und was mega aussieht zum Rallye-Fahren, der hat unten, unter der Stoßstange in den Ecken, gelbe Fern- oder Nebelscheinwerfer unter Glas verschraubt.
Ach cool, okay.
Das sieht so mega aus. Sieht aus wie ein umgedrehter Ferrari praktisch, weißt du, so die Ferrari-Form. Und das Ding soll so um die 150 PS haben, das heißt, der geht dann auch richtig. Ne? Und innen drin die Instrumentierung geht ja auch nicht mit diesem DS-Band. Da sind 2 Rundinstrumente große drin und da schreiben sie auch das, die Liebe zu Lancia. Sieht so ein bisschen aus wie in meinem Dr. 11, nämlich 2 große Rundinstrumente von, habe ich jetzt nicht im Kopf, Velia oder was, das sieht aus wie in einem Lancia eigentlich auch. Also alles nicht DS-mäßig eigentlich. Ne?
So. Okay, also keine Jäger.
Nee, glaub nicht. Mega cooles Auto. Mega, mega cooles Auto. Und dann hat der,
so
der
witzig, ist ein, weil das ist ja genau gefahren, das, was du was immer dir sagen. Immer so ein bisschen gewünscht hast, weil du gesagt hast, naja, das, die Autos sind total cool, aber dieser raue Vierzylinder, das irgendwie hätte dieses Auto einen größeren Motor verdient.
Genau. Steht auch in dem Text, sagen wohl viele. Aber die DS in dieser Patina mit dem Motor, ich hab nur die Zeit, ich habe den Artikel zweimal gelesen jetzt und habe nur gesagt, da ist sie. Hm. Na gut, die ist nicht zu verkaufen, kann ich wahrscheinlich auch nicht bezahlen, aber das ist sie, das ist die DS. Und sehr cool, der hat das Dach noch getauscht, der jetzige Besitzer. Und zwar gibt's, das Dach ist ja aus Kunststoff verschraubt einfach nur bei der DS. Ist ja nur draufgesetzt einfach. Hat da keine weiteren Funktionen. In Citroën DS immer, das Dach ist einfach nur draufgeschraubt, ist Plastik. Und da gab es wohl einen Hersteller in Frankreich, der hat das, konnte es abnehmen und der hat ein komplettes Rolldach über die ganze, über das ganze Ding gebaut dafür. Und der hat dieses Rolldach da drauf. Hat er wohl gefunden, irgendwo in Frankreich ist er drauf gebaut. Der jetzige Besitzer hat das Auto aber auch schon sehr lange. Der hat das mal durch einen Zufall gekauft. Es war in der Sammlung mit verkauft worden von der Witwe dieses mit der, da gab wohl eine Lancia-Sammlung, wo auch dieser DS mit drin stand. Und die Witwe von diesem Wiener hat das dann irgendwann verkauft. Und der Besitzer konnte damit, der den dann gekauft hat, der Wagen wurde ja nicht mehr gefahren. Der ist insgesamt nur 14.000 Kilometer gelaufen seit 1963, weil der ist zwei, drei Rallyes gefahren und hat man ihn weggestellt wieder, weil irgendwas nicht funktionierte. Und dann hat einer in 80er Jahren ein bisschen drumherum geschraubt, irgendwie so. Und der jetzige Besitzer hat es dann gekauft, hat gesagt, okay, ich kaufe es erstmal, aber ich weiß auch nicht so genau.
Das
und hatte viel Arbeit damit.
Das ist das, was ich gerade dachte. So ein Auto hat natürlich das Problem, dass wenn der durch drei Hände geht, die Historie geht verloren, die Story dahinter versteht keiner mehr. Da guckt jeder rein und sagt, was haben die denn da reingebaut? Ja. Da war bestimmt mal der Motor kaputt, da haben die irgendwas reingebaut.
Nee, das dann Schlimmste ist, da hat einer genau das, der Kardinalsfehler beim DS gemacht, der hat die falsche Hydraulikflüssigkeit reingeschüttet und hat das ganze System zerstört dadurch natürlich.
Okay.
Es musste komplett mit allen Leitungen, musste alles raus aus dem Auto.
Okay.
Aber der Wagen hat trotzdem der Innenraum und diese Patina, die der hat. Und dieses, ey, der ist so geil, ey, das ist, da ist sie, die DS.
Da ist sie, da ja, ist sie. Ja.
Genau so, auch mit Instrumenten, mit den, das ist ein Traum, das Auto.
Ja, weil
witzig da, also ist will ich da, sofort fahren.
Da, weil das Auto findet ja eigentlich jeder geil und du hast halt immer gesagt, warum du ihn dann am Ende doch nicht geil, weil es fehlte immer so ein bisschen und das ist genau das, was bei dem Auto hier dann drin ist. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, so schwer ist der nicht, mit 150 PS fährt der Wagen natürlich. Ne? Hat der Motor mit diesem Kopf, hat 2870 Hubraum, also er hat, also ist ja ein 2,9 Liter Motor. Also da ist ja Drehmoment vorhanden. Ne? Und geil die Auspuffanlage, so zwei kleine Rohre mit so zwei kleinen Bärentatzen hinten raus. Und es soll wohl innen drin sportlich, außen schon fast aggressiv klingen, haben sie geschrieben in dem Test. Ne? Und vor allem so ungewöhnlich, ne? Nicht dieser ratternde Vierzylinder, sondern machst du an, wow, und dann faucht da so ein Sechszylinder Sportmotor los.
Okay, also Viergang geschaltet oder haben die da auch was gemacht? Weil theoretisch muss man ja sagen...
Nee, die hatten auch Probleme. Das Ding hat zig Getriebe zersägt. Und dann haben sie irgendwie, was steht denn da in dem Text? Ich meine, sie haben Citroën-Getriebe umgebaut, irgendwie das System, die Kraft, dass es hält hinterher.
Ja, ja, klar, weil es gab natürlich irgendwie dann vergleichbar nichts. Ne? Ja. Also sie könnten höchstens das, wobei das ja wieder ganz anders
nee,
war,
das Problem aus
dem
ist,
SM nehmen. Ne? Aber nee, das kannst du ja nicht vergleichen, das ist ja Motor und Getriebe.
Gab's ja gar nicht. Was SM gab es ja 1963 überhaupt nicht.
Ja, das ist damals schon passiert. Ja gut, ist die Frage, wann die Sachen kaputt
gehen. Nee, der Umbau ist 1963 gewesen. Da haben sie ja die Getriebe auch zerlegt alle. Und dann haben sie... es gab ja die DS ab einem bestimmten oder in einem bestimmten Baujahr oder zu einer bestimmten Zeit nur mit Halbautomatik zu kaufen. Die gab es ja gar nicht mit Schaltgetriebe. Und dieses Halbautomatische hätte es, glaube ich, auch geknackt. Also es hat das Drehmoment auch nicht ausgehalten. Mega Geschichte, mega Auto. Also liebe Oldtimer-Markt, vielen Dank für diese Geschichte. Ich kannte die natürlich auch nicht. Also jeder, der es liest, kennt es nicht.
Ja, es ist, ja das ist, so, ist ja das Besondere.
Und diese Instrumentierung und dann mit dem Sechszylinder-Motor, das wäre meine DS. Das wäre endlich mein, ich würde eine DS fahren. Den. Aber keinen anderen.
Ja, ich muss es mir unbedingt durchlesen. Ich habe das Cover bisher nur gesehen und habe diese spezielle Geschichte natürlich jetzt, wo ich sie höre, animiert sie mich natürlich, sie mal komplett durchzuarbeiten.
Alter, was ein Auto. Ach, was ein Auto.
Geil.
Das ist wie drehbegeistert.
Mega. Ich will mal kurz nochmal zurück zu den Prospekten, weil hier ist beispielsweise übrigens auch ein Citroën CX-Prospekt dabei und noch etwas, kommen wir gleich zu. Ich lese mal ganz kurz den Brief von Axel vor. Er schreibt uns, liebes 2-aus-11-Team, jedes Wochenende macht ihr mir eine Freude mit einer neuen Podcast-Folge. Da wollte ich mich einfach mal revanchieren. Euer Tiefgaragentalk ist für mich, Führerschein-Jahrgang 1988, erstes Auto Ford Escort MK3 Turnier, zweitürig, geil. Aktuell Volvo V90 D4.
Ah, der Mann hat Stil.
Ganz oft eine Zeitreise in die eigene automobile Vergangenheit. Es macht Riesenspaß, euch zuzuhören und jede Folge garantiert für einen guten Start in die Woche. Macht bitte einfach weiter so. Nachdem ich meine umfangreiche Prospektesammlung vor einigen Jahren im Rahmen eines Umzugs bereits deutlich reduziert habe, habe ich mich durch eure Folge 124 spontan auf die Idee gebracht, euch den damals hartnäckig verteidigten Rest noch einmal durchzusehen. Das freut auch meine Frau. Es sollte für euch beide etwas dabei sein, vor allem wenn der 164 noch aus Spanien nach Deutschland kommt. Vielleicht freut sich am Ende auch einfach der ein oder andere Garage-11-Kunde, zum Beispiel der einen GTV-Zylinder kauft. Fragt mich nicht, wie der Toyota Corolla-Prospekt in das Paket passt. Er hat mir wohl damals aufgrund seines Alters, war mir wohl zu schade, ihn wegzugeben. Und auch die Audi 100-Prospekte kann ich mir nicht so recht erklären. Cool ist wirklich, hier ist ein Prospekt dabei und es ist ja mal witzig, wenn man hört Toyota Corolla, dann hat jeder einen Corolla vor Augen. Den hier hat keiner vor Augen. Das ist nämlich tatsächlich das 70er-Jahre Corolla-Modell.
Ja, Ende 70er.
Ich würde sagen,
also, genau. Nee, nicht Ende 70er, Mitte 70er.
Und ich möchte behaupten, das ist der erste offiziell in Deutschland angebotene Toyota Corolla.
Nee,
nein. Ist es nicht?
Nein.
Okay. Dann nicht. Stark auf jeden Fall. Natürlich diese Karosserie, die immer ja so ein bisschen aussieht wie so ein
Barock.
Ja, und auch so ein bisschen amerikanisch. Also ja. Irgendwie musste der überall passen. Starkes Auto und hier sind auch die Varianten dabei als Coupé. Guck mal, Coupé und Kombi.
Ja.
Hat man alles überhaupt nicht so vor Augen. Stark auf jeden Fall. Ich freue mich super, super sehr und Jens hat sich auch gefreut, weil da eben tatsächlich Prospekte dabei sind, die für ihn natürlich großartig sind, wenn er hier den Zylinder hat. Guck mal, hier ist ein Toyota insgesamt.
Ja, pass mal auf.
Ja.
Der Toyota insgesamt, ach, guck mal, den grauen, den hatte mein Vater.
Ah, der ist auch cool.
Und hier ist nämlich die Jellica drin, wie meine Mutter. Da, genau so hatte meine Mutter die Jellica. Den Jellica XT in dem braunen Metallic, XT 2000. Das ist dann hier so Baujahr 81.
Genau.
Der Prospekt ist von 81. Und hier, genau, hier, die Toyota Rally Auto. Das war die Zeit, wo ich mit einer Toyota Rally Jacke rumgerannt bin. Als kleiner Junge.
Boah, so ein Toyota Rally Auto, ne?
Also, so ein auch, hier.
Ja, so ein.
War
so
doch letztens einer zu verkaufen, originaler. Oh,
möchte ich nicht wissen, was da aufgerufen wird. Hast du es noch im Kopf?
Nee. Genau, und hier ist der Toyota Crown, die wirtschaftliche Spitzenklasse. Hier wird er sogar als Kombi angeboten. Das kann ja kein deutscher Prospekt sein. Warte mal. Doch, ist das. Das ist hier, das ist Toyota Deutschland.
Wie jetzt nochmal ganz kurz. Es gab einen Crown Kombi?
Ja, den gab's. Aber ich wusste nicht, dass er hier angeboten wurde.
Da ist tatsächlich ein Bild, ja.
Ja, und der Crown Kombi hat aber eine einfachere Ausstattung. Es stand ein Crown Kombi in Silber mit blauem Innenraum in Bremen auf der Messe vor 4 Jahren oder so zu verkaufen. Für 9.000 Euro in der Einhand. Der war richtig gut, der war richtig geil.
Ja, total besonders. Also
total
ich kenne ihn tatsächlich nur als Limousine.
Hier ein grauen, grauen SI, den hatte mein Vater. Also das ist mit voller Hütte, mit diesem Velour innen drin und diesem ganzen Schnickschnack. Geil, ne?
Ja, es war schon ein richtiger Exot in der Klasse, ne? Weil er war, muss man sagen, er war irgendwie zwischen einer E-Klasse und einer S-Klasse, wie man heute sagen würde, ne?
Ja, es war eher so der Chevrolet Caprice für den Europäer.
Ja, genau.
Der passt dann irgendwie nur ins Parkhaus.
Genau, ne? S-Klasse erreicht er nicht ganz, aber nee. Er war schon mehr als ein 123er.
Ja, das ist ja ein geiler Prospekt hier. Guck mal, da war schon die neuere Corolla.
Ja, über den Liftback haben wir schon mal gesprochen.
Ja, habe ich ja hier einen.
Das sieht auch einfach gut. Ach, ja. Gehabt, ne? Habe gehabt.
Ja, den Corolla, den gab es ja auch als Coupé. Das ist ja hier der heilige Gral, AE86
mit dem
Vierventilmotor. Ne?
Ja. Und die übrigens mittlerweile nicht mehr bezahlbar sind.
Und das war schon die moderne Cressida hier, die aussieht wie ein gestreckter Camry.
Aber auch da hat keiner unserer Hörer wird noch Cressida so im Kopf haben. Ne?
Nee. Das sind auch guck mal, ich hätte einer reingeschrieben, 20.200 D-Mark mit Filzstift oder so. Wahrscheinlich ging es um das. Ach, guck mal hier, wie geil. Das ist ja ein geiler Prospekt. Mensch, Axel, Hammer, der ist mega. Ich glaube, das ist sogar der beste Prospekt aus der ganzen Sammlung hier.
Ich bin sowieso, also für mich Prospekte, ich ich bin sowas von verliebt jedes Mal, wenn ich einen sehe, den ich noch nicht kenne und auch die Texte lese und man ja häufig dadurch merkt, in welchen Bereich sie eigentlich vordringen wollten, was nicht geklappt hat. Das ist schon stark.
Ja, und uns hat ja letztens der Tobias netterweise was geschickt, unter anderem diese Betriebsanleitung von dem Fiat 2300.
Genau, dem Sechszylinder-Kombi.
Genau, weil ich darüber gesprochen habe, hat er sich genötigt gefühlt, nochmal ein bisschen zu schauen. Und tut wirklich mega nett. Er hat mir ein Modell, ein 1:43 geschickt. Und zwar von dem 2300er-Kombi und vom Fiat 1100-Kombi. Ich wusste noch nicht mal von beiden, dass es die Modelle überhaupt gibt.
Ja.
Also das war mir schon mal gar nicht klar. Vielen Dank dafür, also unglaublich. Also wir werden hier mit Sachen zugeschmissen. Das ist echt faszinierend, ne?
Ja, das ist einfach total lieb, weil ich habe das ja auch gemerkt, als ich die Aufkleber verschickt habe. Und nun will natürlich nicht jeder einen Aufkleber aus seinem Auto und will auch nicht jeder einen Aufkleber. Aber die meisten haben halt gesagt, Mensch, können Sie sich irgendwie erkenntlich zeigen, ob ich dann eine PayPal-Adresse habe. Da habe ich mal immer gesagt, nee, lass mal, ist alles gut, ich schicke das so raus. Aber jetzt kommt halt tatsächlich das eine oder andere hier an, wo wir uns natürlich sehr freuen. Und ihr könnt sicher sein, Prospekte sind hier in sehr guten Händen. Ich bin total angezündet. Ja. Ja, und hier habe ich noch das andere hier, Citroën CX Prospekt. Warum ist das eigentlich so dick? Wahrscheinlich sind das auch zwei. Das ist auch ein Modell. Ich finde auch ein gutes Garage 11 Auto. Ich weiß nicht, wann du den letzten CX hier hattest.
Es gibt selten. Letztes Jahr.
Ah, okay. Da habe ich nicht. Nee, kann nicht sein.
Prestige im Top-Zustand.
Nee, muss vorletztes Jahr oder so gewesen. Also ich habe den nicht gesehen.
Hast du nie aufgepasst?
Nee, ich habe keinen gesehen.
Da hast du deine alte Brille noch vielleicht.
Nee. Das muss war nicht letztes Jahr. Das muss dann vor meiner Zeit gewesen sein. Ich bin seit April, komme ich hier regelmäßig zu dir. Und da war kein Auto.
Vor meiner Zeit.
Vor meiner Zeit. Ja. Ich finde es stark, wenn du hier, das passt irgendwie so komisch nicht zusammen, ne? So ein CX und dann mit Vinyldach.
Ja, das ist ja Prestige gewesen, ne?
Ja. Ja, die finde ich
der
total.
Der Prestige hat ja auch ab dem zweiten Baujahr ein höheres Dach gehabt, damit man hinten mit Hut besser sitzen kann.
Ich finde das Leder toll. Der Prestige hatte doch auch dieses Leder, was dann so immer abgesteppt war.
Ja, auch. Das Coole beim Prestige ist auch, der Prestige hat hinten auch die C-Säule praktisch gepolstert, dass du den Kopf anlehnen kannst. Ganz weich wie ein Kissen.
Wahnsinn.
Ja.
Was die sich für Gedanken gemacht haben um das Thema Automobil bei Citroën.
Ja.
Ich kann das immer nur wieder den Hut davor ziehen, vor dem Mut, den Citroën immer wieder bewiesen hat. Ja, und sowas hier zum Beispiel kriegst du einfach nicht, ne?
Nee.
Aber
das hat mir ja nie so gefallen, ehrlich gesagt.
Doch, den Kombi fand ich immer wahnsinnig, weil das ja auch, ich meine, der sieht ja von Haus aus schon immer so aus wie so ein Ghostbusters-Kombi, ne? Der ist riesig, das Ding. Also, der war ja nun wirklich unverhältnismäßig groß. Geiles Auto. Und dann mit den Chromstoßstangen, das Modell, den haben die ja dann, ja, in der Form, wie lange wurde der CX gebaut? Der wurde bestimmt 15 Jahre gebaut, ne?
Von 75 an?
Ja, bis in die 90er.
Nee.
Ich würde sagen, 89 gab es noch einen CX.
Glaube ich auch nicht.
Nee?
Nee.
Ich werde das nachforschen.
Was? Nee?
Meinst du nicht, 89? Ich hätte jetzt gesagt, der wurde bis 89 gebaut. Also Schimanski hat ihn auf jeden Fall 89 noch gefahren. So.
88.
Könnte schon sein, ne?
Ja.
Ja, naja. Ja, und er war immer modern, aber hat trotzdem nicht immer jedem gefallen. Ich mochte den immer und auch so ein Auto, ja, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Die Form ist halt einzigartig.
Ja, und komplett futuristisch, das Ding.
Ja, innen wie außen, eigentlich super konsequent, in allem super konsequent. Und alles, also die waren ja immer bereit, alles anders zu machen.
Mit dem Lupentacho, den kein Schwein ablesen konnte.
Ja, und Blinker über Taste, wie bei meinem BX, ne? Stark, naja.
Nicht nur Blinker, ich glaube auch Scheibenwischer und so, ne? Also hier oben hast du
ja, diese genau.
Tastenkombinationen gehabt.
Genau. Ja, verrückt.
Findest du das gut? Ich weiß, also man kann ja unkonventionelle Lösungen anstreben, das heißt ja noch lange nicht, dass es besser ist.
Nee, also besser war das mit Sicherheit
nicht. Hat sich ja nicht durchgesetzt.
Besser war das mit Sicherheit nicht, aber ich habe trotzdem immer wieder sehr viel Respekt davor, den Mut zu haben, in der Automobilwelt Dinge anders zu machen als andere. Und diesen Mut hatten eigentlich Italiener Mensch, häufiger.
Du,
und
von 74 und, bis 91 wurde er gebaut.
Siehste?
Krass.
Ja, das Internet hat uns geholfen.
Radstand, ne? Hier beim Prestige, Radstand 3,09 Meter. In dem Radstand kann ich fast Dr. 11 parken.
Wahnsinn.
Ja,
dann habe ich gesehen, du hattest, ich habe das übrigens ja auch geteilt, hast du ja gesehen, bei Dennis in der Werkstatt ein unglaubliches Auto, oder?
Ja.
Also der Nasenbär.
Ja, also besser, da gibt's, ja, das ist schon krass. Da gibt es ja noch einen in Norwegen, der hat eine eigene Homepage, nennt sich RS612. Der hat das noch ein bisschen cooler gemacht. Also hier ist es ja so. Also
wir reden von einem VW 411 Variant.
Hier mit Porsche
997 Turbotechnik.
Ja.
Ja. Und sorry, optisch. Also optisch erkennt man Felge und ein wenig natürlich Spurbreite.
Felgen sind schon brutal groß und dann dreiteilig.
Klar, muss aber ja auch irgendwie auf die Straße. Ne? Der hat, ja. Es ist umgebaut auf Allrad, das Auto. Also es ist Allrad und 997 Turbotechnik, was ja beim 997 Turbo halt auch so ist, ja, ist ein Allrad. Der muss ja eine unglaubliche Performance haben. Und an der Karosserie ist für meine Verhältnisse jetzt, ich sag, optisch nichts verändert.
Nee, ist wenig verändert. Das ist bei diesem RS612 anders. Die haben tatsächlich die Stoßstangen vorne, der hat vorne so DE-Lichter drin, und haben die Stoßstangen angepasst vom Carrera 3.2 mit den Gummipuffern und so.
Ach, das hat auch einer geschrieben.
Und das sieht richtig cool aus.
Witzig, das hat einer geschrieben. Einer hat geschrieben, er wünschte sich jetzt an diesem Auto noch die Stoßstangen mit Faltenbelgen vom G-Modell.
Ja, gibt's ja, das Auto gibt's ja in Norwegen.
Ah,
auch mit Porsche-Motor, okay. Und so weiter, ist so ein Projekt, ich verfolge diese Seite auch.
Ja, dieser hier hat wirklich so Blechstoßstangen und wenn du genau hinguckst, dann sehen die auch nicht aus wie nagelneue Blechstoßstangen, sondern das ganze Auto sieht so vom Lack und vom Zustand her normal aus, ne? Also nicht Hochglanz und auch nicht, wer weiß wie schäbig, sondern einfach normal. Bei dem Auto rechnet wirklich keiner, also wirklich keiner damit, dass du damit ja allen um die Ohren fährst. Und 997 Turbo ist ja nun auch wirklich ein Performance-Monster. Und das in so einem Auto, der wiegt ja nichts, ist ja Wahnsinn. Also nee. Ich finde es einfach Wahnsinn. Und wenn du dann die Bilder von der Technik gesehen hast, ja, du zeigst mir gerade ein Bild. Ja, der ist, aber bei dem
und
ist
der hat auch Ruffelgen.
Guck mal, aber wenn du den jetzt an der Ampel neben dir siehst.
Ja, dann siehst du halt, worum es geht.
Da würdest du schon ahnen, dass da was passiert. Ja, ist auch schön gemacht.
Ja, ja. Porsche 964 Motor drin.
Ja. Ich find's genial. Also wer auch immer der Wahnsinnige ist, der dieses Auto
hat oder gekauft hat. Sogar die Frontschütze vom Carrera 3.2 angepasst.
Ja, sieht gut aus. Ja,
sieht stimmt. Sieht schon sehr gut aus, ne?
Ja, ja, schon cool.
VW RS612.
Ja, da kannst du mal sehen, ne? Da sind die langen Tage oder langen Nächte in Norwegen, ist ja, ne? Ist das, ne?
Ja.
Die scheinen ja dann doch einiges an Kreativität zu fördern. Muss echt so krank sein, sowas zu bauen. Ja, da haben wir auch alle dann geschrieben. Also ich kenne ja die Geschichte nicht, du wirst ein bisschen mehr darüber wissen, aber vermutlich nicht darüber
reden wollen. Ich weiß nichts darüber.
Nee, okay.
Ich habe es auch nur gepostet sozusagen.
Okay, weil dann alle sagten so, oh, kriegt der jetzt in Deutschland TÜV und so? Und da habe ich nur gedacht so, oh Leute, nee.
Also, der kriegt keinen TÜV.
Also,
das glaube ich nicht. Der also, ist ja mit dem roten Kennzeichen da auch gefahren.
Ja, ja.
Da, also vielleicht gibt es so eine Variante, TÜV zu kriegen. Solche Autos, man kann es ja bauen, insofern, als dass man beigeht und von vornherein einen TÜV-Ingenieur mit ins Boot holt und während dem Bau das immer wieder die Bauschritte, so hat Helge ja seinen Interceptor gebaut. Mit dem TÜV-Beamten immer die Zwischenschritte abgeklärt, wie weit kann ich gehen, was kann ich noch tun, dass es legal bleibt, dass es in diesem Rahmen bleibt und so weiter. Der Rahmen ist gar nicht so ultra eng gesteckt, also du kannst da schon einiges machen.
Das stimmt, aber eins ist klar, ein H-Kennzeichen gibt es natürlich nie für so ein Auto.
Nee,
das ist ja
aber
klar.
Die, ne? Das ist ja auch der pure Wahnsinn. Also jetzt mal ein VW-Variant 411 mit 480 PS ist so schon eine absurde Zahl.
Genau.
So, aber warum hat er das gemacht? Weil er es kann. Punkt.
Genau. Ne? Genau. Ähnlich, es ist ja der gleiche Grund wie bei dem, wo jetzt ja die ganze Presse darüber schreibt und ich finde es gar nicht so erwähnenswert. Du hattest es ja auch gepostet, weil der Postillon ja einen ganz witzigen Kommentar dazu abgegeben hat, zu dem Milliardär, der irgendwie mit 400 und wie viel? 417?
417. Das ist eine Riesendiskussion.
Ich finde es gar nicht, mich juckt das nicht.
Nee,
da gibt es jetzt einen, der hat so ein Auto und will den einmal so.
Jetzt gibt es halt diese Posse, dass einer im Ministerium, ein Mitarbeiter des Verkehrsministers, gesagt hat, wie scheiße doch die Aktion war. Ja? Daraufhin hat er die Bildzeitung recht geschrieben, der Verkehrsminister hätte das gerügt. Und jetzt kommt plötzlich die Polizei und ermittelt gegen den Milliardär, weil wahrscheinlich irgendeine Online-Wache bla 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 den angezeigt hat. So.
Die wofür, Frage, denn? Hm? Wofür denn?
Na, die, pass auf, die Frage ist halt, das ist halt eine schwierige Geschichte in der Gesetzgebung. Der ist auf der Autobahn, ich habe mir das Video angeguckt zweimal, auf einer Geraden, wo keine Kurve kommt, 417 gefahren.
Ja.
Wo extremst wenig Verkehr ist, weil es sonntags morgens war, im Sommer.
Genau. Genau.
Ab und zu überholt er dann mal so ein Auto.
Ja, genau.
Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, genau.
Aber es gibt leider, oder was heißt leider, es gibt ja diesen Passus der angepassten Geschwindigkeit und auch des Rennens. Auch des Rennens mit dir selber. Und das Problem, also ich habe mit meiner Frau eine Zeit darüber gesprochen, das ist tatsächlich auch ein juristisches Problem.
Lass mich ganz kurz, weil, also wenn ich glaube bei der Einleitung, die du gerade wählst, weil der Zweck dessen, dass er schnell gefahren ist, nur das Schnellfahren war, meinst du?
Ja, und dass auch noch mit Videos dokumentiert wird und ins Internet gestellt wird und so weiter. Aber pass auf, das Problem ist, dass die Gesetzgebung, die wir haben, naja, gar nicht für den Fall ausgelegt ist. Der Gesetzgeber, wie er gesagt hat, du darfst hier so schnell fahren, wie du willst, hat ja im Leben nicht daran gedacht, dass einer mit 417 da lang prügelt. Und eins ist ganz klar, durch einen blöden Zufall, es muss ja nur, er hat ja irgendwie 5, 6 Autos überholt auf der ganzen Fahrt, da muss ja nur einer kurz rüberziehen. Da ist das Video aber ganz schnell zu Ende und frag nicht nach Sonnenschein. Und zwar für alle Beteiligten.
Ja, aber, das, was du gerade sagst, ne? Ich habe mir das Video auch angeguckt. Ja. Und habe da auch eine Meinung zu, aber mich juckt das tatsächlich nicht, dass er das macht. Ich würde da auch gar keine Meinung zu abgeben.
Ja.
Aber ich sage dir, als ich vorletztes Jahr, eine Grip-Folge gesehen habe, wo die auf der Autobahn mit einem E63 und einem, ich glaube, mit dem Audi, mit dem 10, ja, mit dem Audi, mit dem Lambo-Motor, beide richtig schnell hintereinander weggeballert sind.
Das ist wesentlich gefährlicher.
Ganz ehrlich, 100-mal gefährlicher.
Ja, da muss ich nicht drüber sprechen.
Ja?
Es geht, das ist wie immer, wenn es um juristische Dinge geht, hat es einem anderen nichts zu tun erstmal. Das ist der Fall, das andere ist der Fall.
Ja, ja.
Darfst du nicht vergleichen, ist irrelevant.
Mhm.
Geht, mhm. Es geht jetzt nur hier rum. Mhm. Es geht nur darum, der macht ein Video, nimmt auf, wie 417 fährt. So. Das ist... Diese Geschwindigkeit ist natürlich verkehrsgefährdend, da wollen wir darüber diskutieren.
Ja, ist klar.
Er hat offensichtlich kein Gefährt. Es war nicht einmal ein Auto vor ihm. Also er hat keinen überholen müssen, der vor ihm war. Und es ist auch erschreckend, wenn du das Video auf dem großen Bildschirm anguckst, wie wenig rasant das aussieht. Also du denkst ja, bei 417 fliegen die Bäume irgendwie so an der Seite weg. Das ist gar nicht so. Das Einzige, was tatsächlich umso näher ein Objekt kommt, sehr schnell verschwindet, sind die Autos, die ja mal überholt. Ja, so. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, so jetzt schreibt einer, okay, macht hier eine Anzeige bei der Polizei, ja hier der Rennen mit sich selber gefahren, bla bla, grober Unfug ist verboten und so weiter, muss man gegen vorgehen. Ja, aber unsere Gesetze geben es ja gar nicht her, weil der Gesetzgeber, egal welches Gesetz jetzt irgendwie in der StVO steht, da ist ja nie einer davon ausgegangen, dass überhaupt jemand mit 400 überhaupt fahren kann auf der Straße. 300 ist ja schon eine absurde Geschwindigkeit, wo der Gesetzgeber wahrscheinlich schon von ausgeht, dass das so gut wie nie passiert. Mhm. Dazu kommt ja die deutsche freiwillige Beschränkung von den ganzen Herstellern, alle auf 250.
Mhm.
Oder manche haben dann, ich habe ein AMG und mache ein Driver-Package und dann kriege ich 280 oder so.
Mhm.
Aber 417, das ist so unvorstellbar, so eine absurde Geschwindigkeit, dass die im Gesetz ja gar nicht gefasst ist. Deshalb ist es natürlich auch eigentlich fast nicht möglich, dass der Gesetzgeber da überhaupt eine Meinung zu abgibt.
Ja.
Verstehst du? Also das ist eine ganz schwierige Geschichte.
Ja, also ich weiß, was ich absurd
juristisch finde. Eine schwierige Geschichte.
Ja,
was ich nicht
dann,
verstehe
weil
ist...
Weil dann dürfte, es so, müsste es so sein, wenn das denn geregelt werden sollte, dann dürfte gar kein Auto so schnell fahren. Kein Serienfahrzeug.
Also dann hätte man von... Du musst mal, also auch jetzt mal... Ich habe dann, das war eine lebhafte Diskussion mit meiner Frau dazu. Die hat natürlich juristisch auch eine ganz klare Meinung zu dem Thema. Gerade weil sie ja auch als Strafrichterin auch Ordnungswidrigkeiten, wenn man auf dem Schreibtisch hat, auch zu schnell fahren und so weiter und so weiter. Deshalb kennt sie sich in dem Thema schon ein wenig aus, wo man es mal so ausführen. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die so ein Auto haben? Weiß ich nicht. 3, 4, 5 Stück? Keine Ahnung. Mhm. Wer fährt die? Keiner. Mhm. Die stehen alle in Garagen, werden gesammelt und so, wenn die überhaupt zugelassen sind. Mhm. Und wer von denen, die dann so einem sitzen, würde sich überhaupt trauen, damit so schnell zu fahren? Und jetzt kommt's, wenn du so ein Auto so schnell bewegst oder überhaupt bewegst, produzierst du extreme Kosten.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, in der Autobild oder irgendwo mal ein Artikel, was eine Inspektion kostet, Bremsen, Reifen und so weiter, bei so einem Chiron. Mhm. Ja, der Reifensatz, lass mich nicht lügen, waren das 50.000 Euro oder was? Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Und die Bremsscheiben, das ist alles so exorbitant teuer, das Auto zu benutzen, dass es ja schon aus dem Grund fast keiner macht. Mhm. Ja? Mhm. Selbst wenn du viel Geld hast, du hast es gekauft, aber jetzt ist einer beigegangen, hat es gemacht, weil er es kann. Mhm. Ja? Und auch nicht reißerisch. Ich meine, gut, das Video ist ja wirklich nicht reißerisch gemacht.
Nee, das ist sehr nett
gemacht. Gut, am Ende sind halt auch noch sehr gläubig, stehen die da und dann beten die kurz, weil sie gesagt haben, okay, so ist alles gut gegangen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich bin hier Graf Zickezacke und zeige euch jetzt mal allen, wie es geht. Sondern er hat es halt gemacht, hat sich wahrscheinlich auch einen Tag ausgesucht, wo die Wetterdaten passten, wo klar war, dass es nicht regnen wird, wo klar war, dass diese Autobahn relativ leer ist. Dann
wollte ich gerade sagen, der wird bestimmt eine Vorhut gehabt haben.
Ja, der hat,
also jemand,
der hat ganz genau geguckt, was er da macht.
Genau.
Die sagen ja auch, okay, sie beschleunigen erst, dann käme noch eine Kurve und dann beginnt die Gerade. Die wussten genau, die Gerade muss ja auch 30, 40 Kilometer lang sein.
Und der Asphalt muss auch ordentlich sein an der Stelle. So, also wenn du da so eine Bodenwelle hast wie auf der A1.
Nein, du machst einen Riesensatz. Also diese ganzen Faktoren, das stimmt ja alles. Deshalb, es ist natürlich auch in der ganzen Diskussion wieder eine Riesenportion Neid dabei.
Na, das ist halt das, was du spürst, weil es ist ja unerreichbar. So, jetzt muss ich dazu sagen, selbst wenn die Polizei ermittelt oder so, können sie ja machen. Es wird ihnen ja auch gar nicht jucken, weil ich meine, der hat keinen deutschen Führerschein.
Das ist egal. Nee, so einfach ist es nicht. Aber ich habe ja heute das hier gepostet. Um es auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, ehrlich gesagt, weil ich finde die Diskussion auch, erst wird das Video zeigt ja eine Fahrt aus dem letzten Jahr, aus dem Juli. Es wird das Video in den sozialen Medien gezeigt. Dann sagen die Ersten, ach geil, hat mal einer gemacht, wie cool ist, den kann das. Und plötzlich geht so, das kocht ja so. Ne?
Ja, ja,
und dann liest du so die Kommentare und dann schreibt der Erste, dann schreibt er irgendwie so eine Frau, aber der hätten auch 10 Kinder sterben können. Er hätte Fahrradkette, sind aber nicht und da waren auch gar keine Kinder auf der Autobahn. So.
Weißt naja, du? Und alles, so. Und alles, worüber wir hier gerade reden, Entschuldigung, alles, worüber wir hier gerade reden, kann bei 200 genauso passieren. Und 200 ist auch
darum,
ganz schnell.
Darum geht es nicht. Es geht
also nicht
Frank. Nein, aber das ist auch, wenn es juristisch betrachtet ist, uninteressant. Es geht hier nur um den Fall. Hier ist jemand 417 gefahren.
Ich stelle mir nur gerade vor, der fährt das Doppelte von dem, was die meisten von uns als echt schnell schon betrachten. Ja. Ne? Das Doppelte. Ja.
Ich weiß gar nicht, ganz ernsthaft, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.
Nein, ich definitiv
und
nicht.
Und zwar, der weiß,
ich finde 250 bis 300, finde ich, ist schon ein Bereich, wo ich wirklich sitze und einen Punkt anpeile. Ich finde das schon heftig.
Nee, ich habe schon.
Sorry.
Man wird ja halt auch älter. Ne? Ich war irgendwie, irgendwann letzten Sommer, da war ich in Neumünster abends mit meinem Freund Jens essen. Dann bin ich zurückgefahren von Neumünster. Die Autobahn ist ja frei, die neue. Mhm. Also frei, kilometermäßig nicht beschränkt. Und die war auch echt leer, die Autobahn. Und da habe ich gesagt, komm, mal gucken, was der Volvo kann. War viel Sauerstoff in der Luft.
Hattest du, glaube ich, sogar mal erzählt.
Attacke und mit über 250 von, ganz ernsthaft, ich habe natürlich 5 Minuten Zeitgewinn gehabt, drauf geschissen, weil ganz egal. Ich habe mehr als das Doppelte und Dreifache an Sprit verbraucht auf der Fahrt. Und ich bin in Hamburg abgefahren von der Autobahn. Ich war einfach platt. Mhm. Weil das ist so eine Konzentration bei 250 die ganze Zeit ganz exakt, weißt du, so. Und dann fahren ja doch Autos raus und guckt so. Das ist ein totaler Scheiß.
Ich hab das genau.
Ich habe da keinen Bock mehr
drauf. Ich kann mich halt auch noch daran erinnern, das letzte Mal, dass ich so schnell gefahren bin, ist jetzt knapp 4,5 Jahre her. Da hatte ich meinen C63T noch und es war eine der letzten Fahrten, die ich damit gemacht habe, wo ich wusste, ich werde ihn verkaufen. Fahrwerk war gerade neu, Reifen waren gerade neu. Und ich bin von Hamburg nach Bremen gefahren und es war morgens, die Autobahn war tatsächlich sehr frei, es war ganz klares Wetter und wie du schon sagst, hoher Sauerstoffanteil, waren so Temperatur 7-8 Grad und ist offen bis 280 gewesen. Und dann bin ich einmal kurz, weil ich es halt einmal wissen wollte, wie ist das, 280 gefahren, das war's. ist auch nicht meine Geschwindigkeit, weil ich das Gefühl habe, wirklich ab, also ab 250 deutlich spürbar, es jede 10 Kilometer Schritte muss man die Aufmerksamkeit noch viel weiter in den Horizont setzen. Und ich muss ja einen Punkt anvisieren. Ich muss ja alles links und rechts abchecken. Das macht mich völlig fertig. Deshalb 400, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nochmal, ist trotzdem ist es ja so.
Also ganz klar, ich meine, dieser Bugatti Chiron wird wahrscheinlich diese 400 so aus dem Ärmel schütten, auch mit dem Fahrwerk, mit Bremsen, mit allem, wie mein Volvo 250 aus dem Ärmel schüttelt. So, ne? Also das ist so, aber das ist ja, eins muss einem ja klar sein, wenn man vorher drüber nachdenkt, wenn da was passiert bei 417, naja, da bleibt nichts übrig.
Nein.
Das knallt ist dermaßen, das ist so, ne?
Naja,
und nicht überlegen, darum ja. Geht es natürlich auch bei der Diskussion, was hätte wenn. Ja, aber das ist eine schwierige Geschichte. Ich finde es ehrlich gesagt, wie soll ich das sagen, bewundernswert, dass er das gemacht hat. Ich finde das auch mit dem Video ganz cool. Es ist auch nicht reißerisch, das finde ich alles ganz gut. Ich finde es für die als Automobilist finde ich das faszinierend.
Ja, genau.
So, Punkt. Ich hätte es selbst nicht gemacht, aber mir geht auch die Diskussion komplett ab der Neid. Also ich bin kein neidischer Mensch. Ich finde das total cool, dass er so ein Auto hat. Und dass er es auch so benutzt, ist ja das Geile. Er benutzt den Wagen so, wie man ihn benutzen könnte, was ja kein Mensch macht.
Genau, mit was den kein Autos. Mensch, das ist ja das. Die Höchstgeschwindigkeit bei so einem Auto ist ja nur eine theoretische. Weil in der Praxis ist es ja so, du kannst auf ein Flugfeld gehen, du wirst es nicht fahren können, das ist nicht lang genug,
ja.
Reicht nicht.
Ja.
So.
Ja.
Genauso eine Rennstrecke gibt es nicht, die so eine Gerade hat. Das, ist, also das müsst ihr ja auch wissen. Es gibt ja kaum, weiß nicht,
Nardo kannst du
Nardo, fahren. Vielleicht kannst du es fahren, ja.
Nardo gehört ja heute Porsche, die haben das ja immer mal gekauft. Das ist ja Porsche Testzentrum, aber du kannst da als, fahren ja auch alle anderen, die betreiben. Du könntest theoretisch wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Slot bei Porsche mieten und Nardo mit deinem Chiron fahren. Als Milliardär wird es ja wohl kein Problem sein, jetzt rein kostenmäßig. Nun gut, er hat es auf der A2 gemacht.
Ja.
Ist ja auch näher an der Tschechei dran. Nee, ich finde das alles, weißt du, ich finde das alles in Ordnung. Ich finde es auch, aber die Leute,
du hast recht,
wie weißt du, wie die Leute denken?
Die Reaktion der Menschen.
Die Reaktion, genau. Du liest das dann so und denkst dir, ja, ist klar. Erstmal kotzen sie schon, dass sie es selbst nicht können. Und dann geht es wie ein Ausländer. So ist so. Die Leute, die gönnen schon dem Nichtdeutschen nicht, dass der Milliardär ist. Ja, es ist so. Lest dir mal die Kommentare. Lest dir mal so 100 Kommentare
nee,
da durch.
Nee, das mache ich auch nicht. Da steige ich vorher aus.
Ich habe es gemacht. Ich habe mir das komplett mal so durchgelesen, was ich gefunden habe. Da habe ich gesagt, ihr habt doch einen an der Waffel. Ist doch alles gut.
An der Stelle möchte ich sagen,
ist doch nichts passiert.
Um da die Kurve zu kriegen. Da kann ich mich nur bedanken für, ich sag mal, die letzten anderthalb Jahre Social Media bei 2 aus 11. Nette Menschen mit vernünftigen Kommentaren und gerne auch mal einen, der an die Grenze geht und gerne auch eine Meinung, die anders ist als unsere. Gerne, gerne, gerne. Aber es ist wirklich sehr vernünftig, muss ich sagen.
Ich mag keine andere Meinung wie meine.
Ich weiß, das wissen unsere Hörer auch. Aber trotzdem, da muss ich mich wirklich bedanken. Das macht echt Spaß mit der Community, weil das alles Menschen sind. Und die nochmal, da sind Dinge auch kontrovers. Da gibt es auch manchmal den einen oder anderen, der sagt, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja schlimm, dass jemand sowas gebaut hat.
Ist okay.
Das wird auch bei dem VW 411er-Variant so sein. Eine 997 Turbotechnik, da sagt auch der ein oder andere Mann, so ein originales Auto so zerreißen und so.
Welches, was auch immer. Den schönen 997 Turbo so zu zerreißen.
Ja, der war.
der war wahrscheinlich zerrissen.
Wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen.
Und dann ist die Technik übrig.
Das war der letzte Versuch, 417 zu fahren.
Der ist aber bei 210.
Ja, aber das, was du eben gerade gesagt hast, der schüttelt sich das aus dem Ärmel vielleicht dazu nochmal, der Chiron. Also ich möchte, deshalb geht bei mir das Vertrauen in die Fahrzeuge dann auch vielleicht nicht so weit. Du musst das alles kennen, weil eine Bodenwelle, du weißt, wozu eine Bodenwelle schon geführt hat bei den Sauberrennwagen damals, wie die abgeflogen sind.
Ja.
Und das passiert ja auf der Autobahn.
Das war ja die Vorlage für den Werbespot von Mercedes mit dem EQS.
Ja.
Nee, also, aber ist ja tatsächlich eine Diskussion, die gerade geführt wird. Mhm. Ne? Ist ja so das Thema irgendwie.
Mhm.
Und ich kann nur sagen, als Automobilist Hut ab.
Ja, Sozialneid, genau. Und Sozialneid brauchen wir irgendwie auch nicht. Weil,
ja, ganz ehrlich,
ist auch irgendwie normal, aber irgendwie doch trotzdem schade, weil es gibt nur mal Menschen, die haben ein bisschen mehr, es gibt Menschen, die haben ein bisschen weniger. Die meisten von uns haben mindestens genug zum Leben.
Ganz ernsthaft, ich bin,
so.
Whatever.
Ja, und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Mir geht es auch nicht schlecht, aber Milliardär bin ich lange nicht und Millionär auch nicht. Also von daher.
Ja,
alles entspannt. Wir hatten ja dieses wunderschöne Buch die letzten zwei Folgen lang erwähnt. Und das Tolle ist, wir werden den Autor dieses Buches Westautos in der DDR, Björn Herrmann, werden wir hier im Podcast haben. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Falls es den einen oder anderen von euch gibt und auch darüber hinaus Fragen gibt, dann schreibt gerne an frank@2aus11.de.
Was? Bist du verrückt?
Warum?
Ja, wollen wir jetzt hier 30 Fragen abarbeiten, unsere Hörer haben?
Nee. Naja, doch. Wenn da schon
Nein.
mal Doch.
Nein.
Doch.
Der soll nur uns zur Verfügung stehen. Ganz egoistisch.
Ich glaube,
so, jetzt, also das Knacken verrät's, jetzt esse ich einen Leibniz-Keks, Cream and Choco.
Ja, genau. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe das Buch jetzt zum großen Teil gelesen, fand so ein paar Sachen total genial. Diese Geschichte, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Genex-Importe, also sprich Fahrzeuge, die damals über den Geschenkservice von Westdeutschen für ihre ostdeutsche Verwandtschaft gekauft werden konnten. Und den Bestellprozess damals, also nicht für die Menschen, sondern von der DDR für diese Autos, weil die haben die ja vorgeordert, ist hier drin auch beschrieben und dann eine Delegation von Funktionären, sage ich jetzt mal, die dann nach Bremerhaven fahren und sich die ersten Autos angucken und sagen, oh, hier fehlt aber dies, hier fehlt aber das. Das ist ja so wie eine Ausschreibung gewesen. Ja. Ne? Ich meine, die haben von Autos ja, jetzt sorry, ich will niemandem zu nahe treten, aber bei den Leuten habe ich kein schlechtes Gewissen, die werden von Autos ja relativ wenig Ahnung gehabt haben, muss man ja auch mal sagen. Ne? Das waren ja sicherlich keine Spezialisten, ne? Sondern das waren irgendwie Einkäufer der DDR. Super coole Geschichte. Und was eben ganz interessant ist, habe ich nie drüber nachgedacht. Das haben die auch häufig gemacht, weil es gab ja einen Trabi und einen Wartburg, sorry, korrigiert mich, gab es ja nicht mit Automatikgetriebe. Es gab aber eben auch einige Behinderte, natürlich logischerweise, in der DDR und für die gab es keine Autos zu kaufen, weil es gab keine Automatik. So. Und deshalb haben die eben auch Automatikfahrzeuge gekauft und bestellt für... Auch. Steht hier auch mit drin, ja. Ich bin, ja, also das Buch, ich kann das nur empfehlen, ist eins der Bücher wirklich, die mich wirklich fesseln, sie auch zu lesen. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch ganz schön so, das interessiert auch wirklich viele Hörer, sowohl im Westen als auch im Osten, weil jeder, gerade wenn man aus dem Osten kommt, Erinnerungen hat, und das kann ich mir gut vorstellen, es wäre bei mir nicht anders, an irgendein Westauto, was einem im Leben begegnet ist. Weil klar, bis 89 war jedes Westauto, weiß ich nicht, also im Verhältnis wahrscheinlich so, wie wenn wir einen Supersportler sehen heutzutage, ne? Was in Hamburg ja vielleicht sogar schon viel zu häufig ist.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Ja. Deshalb find's großartig. Also das ist ein Thema, was mich wirklich sehr brennend weiterhin interessiert. Vielleicht erfahren wir auch noch mehr über Zitze, den Zocker aus dem Park.
Zitze, den Zocker.
Yes. Was hatte ich noch gesehen bei dir? Achso, du hast noch gepostet so ein Prospekt und dann, was war das für ein Prospekt mit den ganzen Felgen?
Mhm.
Was war das für ein Prospekt? Was war das für ein Auto?
Das war ein Fiat-Prospekt, Zubehör, Fiat-Prospekt.
Ah, okay, Fiat, okay.
Ja, Wolfgang Blaube war so nett. Ich hatte einen Brief im Postkasten von Wolfgang Blaube. Und ich so, was schreibt mir der Blaube denn hier? Kann mich nur anrufen, wenn er was will. Da waren drin diese Felgenprospekte.
Also wer ihn nicht kennt, ich würde ihn als einen der Automobilisten bezeichnen.
Einfach googeln. Und der hat irgendwie aufgeräumt, er braucht es wohl nicht, hat dann hinter mir nochmal geschrieben. Also er hat mir Auto Bianchi bzw. Lancia A112 Prospekte geschickt.
Ja, räum noch ein bisschen mehr auf.
Und diese Felgenprospekte von Fiat, und die sind der Kracher. Hat auch einer hat dann ein Bild drunter gepostet von der Mercedes-Fuchs-Felge. Hm. Also von der Fiat-Prospekt hat irgendwie 30 Felgen, verschiedene
Motoren. Und bei Mercedes gab es genau
Und bei Mercedes, hier sehen Sie die Übersicht des Mercedes-Benz-Zubehörprogramms, eine Felge.
Weil das war nämlich auch mein Eindruck. Als ich das gesehen habe mit den ganzen Felgen, habe ich gedacht, wer hatte denn damals so viele Felgen? Weil genau das, was du sagst, bei Mercedes. Und das war ja auch so, unsere Kunden wollen das nicht. Ne? Das ist ja so die...
Also wir erzählen unseren Kunden, dass sie es nicht wollen.
So ist es, genau. So. Und das hat natürlich im Grunde den Weg geebnet für dieses Tuning der 80er, weil dann ging das los. Mhm. Und Mercedes hatte kein Rezept, weil die hatten gar keine Felge und haben ja auch wirklich die Barockfelge erst sehr spät, also was heißt sehr spät, Anfang der 80er, 83 gegen die Gullideckel ausgetauscht. Ja. Die Gullideckel kamen zuerst beim 190er, das war der erste, den es mit Gullideckel gab, ja, 83. Ja, und dann für 124er und dann für 126er. Also wer ein 126er sieht, Baujahr 81, der Gullideckel hat, ist nicht authentisch. Da gab es nur Barockfelge.
Und 107er hatte es dann auch.
Und 107er ab Modellpflege 86 auch. Aber davor auch nicht. Wobei, doch, ja, nee, stimmt, was ich sage, 86, ja. Und dann war es eben die Gullideckelfelge. Achtung, was war die Gullideckelfelge? Da gab es auch nichts anderes. Also gab es Gullideckel
ja, und das war's. Beim 107er nicht 85 schon?
Kann 85 sein, ja, 85,
ja, also 85 Modellpflege, ne?
So. Genau, 86er Modell, ja. Und das war's, ne? Und alle anderen haben sich mit schönen Felgen beschäftigt und bei uns, in Anführungsstrichen,
gab's naja, wirklich mal eine. BMW auch nicht und VW jetzt auch nicht groß, aber im Ausland halt schon. Fiat hat, also Italien ist halt ein Land, wo es unheimlich viele Felgenhersteller gab, die Alufelgen schon produziert haben. Und hat Fiat mal eben so einen Prospekt rausgehauen. Da gibt es halt 20 verschiedene Felgen oder 30
Stimmt.
verschiedene
Felgen. Stimmt, das, was du sagst, noch heute kommen viele Felgen tatsächlich in der Fertigung aus Italien. Mhm. Also viele dieser relativ günstigen Felgen und so auch, gibt es relativ viele offensichtlich, die Aluminium-Gussfelgen da herstellen. Ja, hast recht. Ja, trotzdem, ich find's total erwähnenswert, weil... bei Mercedes und bei manchen Baureihen, die man heute mit einer Fuchsfelge überhaupt sieht, ich glaube, Alufelgen gab es erst ab 70. Also
wo?
Bei Mercedes.
Ja, keine Ahnung.
Ja, müsste so sein. So
also ab 70. Wann kamen die Fuchsfelgen raus? Da geht's mit los.
Ja, deshalb sage ich. Ich würde sagen, Fuchsfelge kam 1970. Also späte 109er und 108er haben
Passt auch
eine
drauf. Passt die Fuchsfelge eigentlich auf den Flügeltürer, auf den 300 SL?
Wow. Wenn ich das nächste Mal einen da habe, dann messe ich das mal aus.
Das geile Gesicht von Frank gerade. Boah, ey.
Ja, naja.
Aber der 300er SL, den gab es auch nicht mit Aluminiumfelgen. Der hat Stahlfelgen gehabt,
der
mit Radkappen.
Naja, ich würde sagen, ja, definitiv.
Na, weiß ich nicht.
Ja, definitiv.
Der Radkappen hat er nicht gehabt. Radkappen hat er erst.
Nee, Radkappen nicht, der hatte gar nicht. Der hatte ja Zentralverschluss, oder?
Und mit einem, auch, beides. Genau.
Ja. Ja, Radkappen. Ja, da überholt dich bei 417 deine Radkappe.
Hat der Chiron Radkappen?
Bestimmt nicht.
Nicht der hat der Radkappen, wir haben schon drüber gesprochen, ne? Du denkst, es wäre ein Felgendesign, ist nicht. Es ist eine Radkappe auf BBS dreiteilig geschraubt.
Ja, da gibt's den Witz, der sich bei Mercedes noch sehr lange gehalten hat in den letzten Jahren. Wer sich so ein bisschen mit Mercedes auskennt, die Standardfelge einer C-Klasse und einer E-Klasse sind immer eine Katastrophe, also wirklich die Standardfelge. Und da hat dann immer jeder bei uns gesagt, naja, also alle anderen Automobilhersteller versuchen Radkappen zu bauen, die wie Alufelgen aussehen. Und wir machen es genau umgekehrt. Wir bauen Alufelgen, die wie Radkappen aussehen.
Ja, genau.
ja, Wahnsinn. Naja. Aber es gibt ja so einiges, gerade was das Felgendesign angeht, wo du dir nicht sicher bist, ne? Zum Beispiel, und wo du es auch nicht so richtig differenzieren kannst, weil die Felge vom M5, erste Serie E34, das ist eine Alufelge, klar, aber die hat ja so eine Kappe in der Mitte quasi. Mhm. Weißt du, welche ich meine, ne? Mhm. Die so aussieht wie so eine Turbinenfelge. Also es gibt ja schon sehr stark auch Mischungen, ne? Ja. Und meistens sind das so coole Felgendesigns, weil du damit natürlich mehr Möglichkeiten hast, die Löcher abzudecken und dadurch eben ein gesamtflächiges Design ergibt. Ne? Das gab es ja zum Beispiel bei Mercedes erst super spät, dass es überhaupt die Löcher abgedeckt waren. Bei anderen Herstellern gab es das immer mal, ne? Dass es so Einsätze gab. Hat auch bei Fiat so Kunststoffeinsätze, die über die Radbolzen rübergehen, damit du ein einteiliges Design hast.
Gab es bei VW auch. Vom Golf, diese Steifdecken.
Stimmt.
Wurde in der Mitte und da war nur so ein Schlitz, wo du so, konntest du so rausziehen hinterher. Ne?
Stimmt. Ja, Felgendesign ist schon auch ein besonderes Thema. Passt ganz gut. Ne? Ich habe hier auf meinem Schoß noch deinen Lieblingskatalog, den du früher immer dir an der Tankstelle gekauft hast.
Gab es den an der Tankstelle?
Den D&W?
Ja.
Na klar, gab es den an der Tankstelle. Ne? Ich habe ja mittlerweile tatsächlich 15 Kataloge alle in Folge, alle da. Wobei man die... wobei die dann immer sehr ähnlich sind. Ne? Aber das zeigt eben, was damals mal möglich war. Und vielleicht gibt es, wir haben ja mal drüber gesprochen, weil du mal sagtest, es gibt gar nicht mehr so dieses Tuning wie früher. Das kann ja jetzt wieder an Bedeutung gewinnen, weil die Hersteller natürlich aufgrund der, ich sag mal, gesamten Emissionsvorgaben gar nicht mehr so viele Varianten anbieten können. Ja? Weil jede Felge unter Umständen ein anderes Gewicht hat, andere Verwirbelungen hat.
Ja gut, aber das Problem, was du ja hast, ist, wenn der Hersteller es schon nicht anbieten kann und der Tuner es macht und sich dadurch Verbrauchswerte und Emissionsklasse ändern, müsstest du es ja schon eintragen, weil du sonst deine ABE verlierst.
Richtig. Im Moment ist das aber interessanterweise
Das ist übrigens so ein Thema mit diesen Eintragungen, das wird mir ein bisschen so lax gehandhabt oft. Mhm. Also hier in dem Fiat 500 Abarth, der ist ja abgeholt worden gestern, der gelbe.
Der gelbe.
Da war ein KNW-Fahrwerk drin. Eine Werkstatt eingebaut, war aber nicht eingetragen.
Mhm. Muss ja, ne? Oder?
Ja, muss. Natürlich, du musst diese Veränderung unverzüglich anzeigen sozusagen und eintragen lassen.
Ja, ich kenne das.
Das heißt jetzt nicht am gleichen Tag, aber zeitnah.
Kriegt man da Ärger, wenn man es nicht macht?
Ja, hundertprozentig.
Okay, danke.
Du hast ja einen Umbau an einem Fahrzeug getätigt und der ist immer noch nicht eingetragen. Und der bei dem Abarth war es so, da war das KNW-Fahrwerk drin und die Papiere waren noch dabei, das war alles da. Und da hat aber die Werkstatt gesagt, ja, kann man beim nächsten TÜV mit erledigen und dann die Eintragung machen, weißt du? Dann habe ich gesagt, nö, wenn ich das Auto verkaufe, nicht. Und da habe ich ja komplett, haben wir letzte Woche noch schon mal drüber gesprochen, über die TÜV-Abnahmen bei Alex mit dem Wagen.
Naja, und darüber hinaus musst du dann aber auch zum Amt, ne? Wegen der Eintragung. Also es sei denn, derjenige lässt es gleich zu, dann kann man es natürlich mit eintragen. Ne? Genau. Ja, nee, meine Frage war, ob man, wenn ich so eine TÜV-Eintragung in Anführungsstrichen habe, da steht ja auch drin, ich muss umgehend dann bei meinem eigenen Auto zum das eintragen lassen in die Papiere. Kriege ich da Ärger, wenn ich es nicht mache? Also wenn ich dann sage, ein Jahr später, gut, bei mir ist das jetzt der Fall nur mit Reifen und Rädern, da könnte ich immer noch sagen, ich bin die gar nicht gefahren. Ich habe die nur einmal raufgezogen, um damit zum TÜV zu fahren, dann mit anderen Rädern. Aber ich habe da auch eine Eintragung, ich müsste es mal machen lassen. Nur du weißt ja selber, heutzutage ist es ja auch nicht mal eben so, ich gehe mal eben kurz zur Zulassungsstelle und lasse das eintragen. Termin, bla, blub. Ne? Naja, du lässt es ja alles machen, vermutlich. Oder? Hockst du dich da noch selber hin?
Wohin?
Zulassungsstelle.
Selten.
Ja.
Ja, guck mal, was soll ich mir den Stress geben?
Ja.
Zur Zulassungsstelle, da machst du einen Termin und dann kommst du zu dem Termin dahin und bist da trotzdem erst eine Stunde dran und sitzt da nutzlos rum. Wenn ich Alex hat einen Zulassungsdienst, wenn ich ihm diese Unterlagen gebe, dann kostet der Service, keine Ahnung, zwar Geld, aber das kann man ja mit einkalkulieren und ist halt echt ein Service. Aber das hat auch Alex zugelassen zum Beispiel und dann hast du nach 2 Tagen die Papiere auf dem Schreibtisch liegen und fertig aus.
Ja, aber gut. Ich
in ohne Rennerei, ohne irgendwas.
In Hamburg, und ich habe das damals schon immer gesagt, in Hamburg bist du gut bedient, lieber 50 Euro für einen Zulassungsdienst auszugeben, als das selber machen zu wollen. Hast du nur. Und außerdem, das Einzige ist, es ist ein bisschen ein Erlebnis, was da so für Menschen rumrennen. Was davor so passiert.
Auf der Zulassungsstelle.
Ja, also nicht die, sorry, damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die dort arbeiten, sondern eher diejenigen, die da Exportkennzeichen haben wollen und draußen dann ihre halbgaren Autos stehen haben. Das hast du ja dann schon mal. Die Exporteure.
Ja.
Gerade hier in Hamburg. Was ich übrigens mal mitgebracht habe, Autokatalog, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Variante 2002, 2003er Modelljahr mit Fahrzeugen, die jetzt so an der Schwelle sind zum Youngtimer, wobei, also wenn man die Youngtimer jetzt mal so definiert, dass sie, wenn sie 20 Jahre alt sind, Youngtimer werden. Wenn du da reinguckst, muss man sagen, nicht jedes Auto, was 20 Jahre alt ist, ist ein Youngtimer und wird ein Youngtimer, weil da sind teilweise Autos bei, da sagst du, die habe ich schon lange wieder vergessen, die werden nie interessant. Aber hier auf dem Cover sind so ein paar Autos, wie zum Beispiel ein Streetcar.
Von Ford.
Ja, finde ich auch richtig cool. Ist kein uncooles Auto.
Nee, fand ich immer gut.
Und
den fand ich schon gut, wie er rauskam.
Ich auch.
Der hat eine geile Felge gehabt irgendwie. Waren das nicht so 10 Speichen oder so gerade? Oder ach, diese Alufelge mit so diese leicht gebogenen Speichen? Fand ich schon immer lässig.
Ich fände auch, wenn du vorher gesagt hättest, ein Ford Ka, der ja auch sowieso schon ein cooles, mutiges, kleines Auto war, davon ein Cabrio zu bringen, das war ja, du hättest dir nicht vorstellen können, wie das bei der Form möglich ist. Nee. Und sie haben es so gemacht, dass es aussah, als hätte man, ich sag mal, über nichts anderes nachgedacht als über einen Streetcar. Ne? Der sah irgendwie stimmig aus, obwohl er so dermaßen kurz war. Irgendwo haben die das perfekt hinbekommen. Und ja, so ein Auto kann ich mir vorstellen, in einem genialen Zustand mit wenig gelaufen, könnte man auch mal in die Garage F stellen. Ne? Hier ist er, guck mal, hier ist die. Genau wie du das sagst, so eine Felge, die nach außen und wieder nach innen geht. Ne? Das meinst du, ne?
Ja.
Starkes Teil. Das hier ist allerdings, glaube ich, noch die Studie. Der hat noch ein etwas, ich sag mal, ambitioniertes Innencockpit. Fast so ein bisschen smartmäßig, sehr, sehr reduziert. Ja. Hat der wirklich nachher 100 PS gehabt? Ein Streetcar? Muss ja funny sein bei dem Auto, oder?
Hat.
Ja?
Ja.
Geil. Ja, Streetcar. Aber um ehrlich zu sein, du findest ja nicht mal einen normalen Ford Ka heutzutage mit einer schönen Ausstattung, mit wenig gelaufen, in einem guten Zustand. Also das ist ja, diese Autos sind ja auch quasi alle weg. Ja. Kleinwagen aus dieser ganzen Zeit als Überlebende mega selten. Naja, also auf jeden Fall ist es interessant, welche Fahrzeuge tatsächlich jetzt so alt sind. Alles Autos, die mich auch noch begleitet haben, hier beispielsweise bei Mercedes, wenn du hier siehst, so die ganzen CLK Cabriolets und CLK, haben wir schon drüber gesprochen, 55 AMG, SLK, ja. Habe ich übrigens gerade ein Auto verpasst. Ich habe ja erzählt, dass ich einen kaufen wollte. Habe ich einen vorgestern Nacht gefunden und der war mittags schon verkauft, war ein 320er geschaltet. Eine ganz seltene Kombination, ne? Mit dem Sechszylinder und dann Schaltgetriebe. Auch eine Variante, die richtig, richtig Spaß macht.
Gab es das bei der Limousine? Ja, gab es bei der Limousine auch, ne? Schaltgetriebe. Also ich weiß, ich habe mal einen 220i verkauft mit Schaltgetriebe, 5-Gang Sportgetriebe.
Ich muss mal überlegen.
Hat keiner bestellt bei den Sechszylindern, ne?
Nee, also in Deutschland schon gar nicht, ne? In Spanien war ja Schaltgetriebe in der Zeit noch total en vogue. Die sind jetzt erst irgendwie auf das Thema Automatik gekommen. Und ja, auch also damals hättest du mich jagen können mit einem geschalteten SLK. Da wusste jeder schon, dass Mercedes mit Automatik besser fährt. Aber diese 6-Gang-Schaltungen waren gar nicht so schlecht. Also 5-Gang war doof, konntest nicht viel mit anfangen. Das konnten einfach andere besser. Aber die 6-Gang-Schaltung war schon sehr ordentlich. Und war natürlich auch, klar, im 6. Gang, wenn du dann, was ich, 170, 180 fährst, sehr sparsam unterwegs. 6 Gänge sind halt immer dann besser als 5. Ja, aber bei einer Limousine, nee. Aber in SLK 320, es gab sogar den Nachfolger davon, den mit der Formel-1-Nase als 350, noch mit 6-Gang-Schaltung, ist der aus meiner Sicht schnellste jemals gebaute Schaltwagen von Mercedes, den es gab. Weil der war auch richtig schnell.
Was heißt schnellste 250?
Ja, 250 fuhr der sowieso, aber der hat halt auch an die 300 PS gehabt und im SLK geschaltet, sowas war schon gut.
Mhm. Ja. Aber das war dann auch der SLK mit der
Formel 1 Nase,
der hat mir nie gefallen.
Heute gefällt er mir.
Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, sehe ich immer ganz frühen, der hat Lorenzer-Felgen und Spoiler und hinten steht Karlsson ganz klein drauf. Mhm. Das ist ein Handschalter, 230 Kompressor.
Da muss 200er Kompressor sein. 230 gab es nicht. Es gab doch nur den 200er Kompressor.
Dann ist es ein 200er Kompressor. Auf jeden Fall ein Handgeschalteter.
Ja.
Steht Kompressor hinten drauf.
Genau, die haben so ein, da wird mir immer kalt, die haben so einen Aluminiumschaltknauf. Was ich ehrlich gesagt nicht besonders klug finde, weil du steigst in ein Auto ein und Schaltknauf ist ja immer kalt oder Aluminium ist ja immer kalt und der ist wirklich so aus Aluminium. Ja, schönes Auto. Kannst du dir ja mal, kannst ja mal deine Karte ranmachen. Du hast doch bestimmt auch so Karten. Ich kaufe dein Auto, der Jens aus der Garage 11, oder? So in Neon Pink. Stimmt? Jens? Hallo? Jens ist eingeschlafen.
Aber wie?
Hast du nicht so eine Karten, die du so an Autospiegel machst?
Nee.
Dachte ich jetzt. Wenn du mit dem Hund spazieren gehst?
Ja, mache ich Karten an Autospiegel, aber hat nichts mit Autos zu tun, meine Karten.
Stimmt. Unsere Karten sind andere Karten, unsere Karten sind Quartett-Roulette.
Ah, hast du wieder einen Strip-Poker dabei,
oder? Ja. Habe ich von Zitze.
Zocker-Zitze.
Von Zitze. Ich habe auch den Trans-Am damals gewonnen, aber ich habe den auch wieder verloren. Was haben wir denn hier? Auto-News. Ein Quartett, Gigatrumpf, mal was Neueres. Genau aus der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, möchte ich behaupten, Ende der 90er.
Ende der 90er?
Ja, Ende der 90er. Und ich glaube, ich muss eine ziehen, weil Jens hat nämlich einen Keks im Mund. Er macht den Fehler vom letzten Mal nicht nochmal. Er mischt jetzt die Karten. So. Ja, kann man mal drüber reden.
Ja?
Kann man mal drüber reden. Wir fangen mal an zu raten.
Ein deutsches Auto.
Ja. Ja, ist ganz cool, ist ganz gut zu raten. Machen wir weiter.
Ein Zweitürer?
Nein.
So ein Kompakt-Viertürer?
Was ist denn für dich ein Kompakt-Viertürer?
Also Golfklasse.
Jein.
Und wann ist das? Ein Skoda Octavia.
Nee. Aber ist irgendwie alles ein bisschen verwandt, was du in der letzten Zeit gesagt hast.
Seat Leon.
Nee. Die Marke hattest du schon richtig. Ganz am Anfang.
Skoda?
Nee, davor. Golfklasse hast du gesagt.
Ach, VW.
Mhm, das ist ein VW. Ja, es ist ganz geil. Es ist ganz geil. Versuch's mal.
Ein Polo Fun.
Nein. Größer.
Scirocco. Corrado. Komm, sag.
Ein Bora.
Oh, Bora. Ah. Gab sogar ein Kombi. Bora V5. 5.
Ja, pass auf. Achtung, das ist ein V5 hier geil. Auf der Karte.
Finde ich geil.
Also, aber auch, ne? Bora hat man schon wieder völlig vergessen, oder?
Ja.
Bora
was war
doch,
denn der Bora?
Ja,
der
was
versucht,
war
den Jetta modern zu machen.
Ja, Moment, genau. Also der Bora war doch, jetzt bitte nicht lachen, Leute, da kennt ihr euch bestimmt noch ein bisschen besser aus als ich, aber der Bora war eigentlich, ich sag mal, ein Jetta-Nachfolger, weil es war, die Klasse war gleich, und hieß danach aber auch wieder Jetta.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Sah gar nicht schlecht aus, ne? War zumindest mal gefällig irgendwie.
Ja, es gab den auch als Kombi, das war der Luxus-Kombi dann, das ist ein Bora-Kombi, Bora V5-Kombi, das war der Luxus-Golf sozusagen, ne?
Ja, V5.
Find ich gar nicht so schlecht.
Nö, irgendwie nicht.
Ja.
Irgendwie sowas? Ich meine, das war ja Basis von Bora war definitiv Golf 4.
Ja.
Ne? So, Golf 4 war ja ein Auto, den man. Ich
habe gerade einen
Bericht darüber gelesen.
Der hatte diese hässlich blauen beleuchteten Instrumente,
ja,
gehabt.
Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Mit roten Zeigern, ne?
Furchtbar.
Aber der Golf 4, es gab jetzt irgendwo einen Bericht gerade über die verschiedenen Gölfe. Und da wurde geschrieben, irgendwie der Golf 4 gilt so als der, wie soll ich sagen, als der in Anführungsstrichen beste von allen. Blabla. Das ist und natürlich total Geschmackssache. Trotzdem. Nee,
der hat wohl eine wirkliche Langzeitqualität, ne?
Ich finde, das Auto war ja sowas von klassenlos, weil den gab es ja wirklich in Wahnsinnsausstattung, ne? Also mit schönem Leder im Innenraum, mit all den Extras, die man damals so haben konnte. Er sah gut und modern aus, auch als Kombi war der gefällig. Also irgendwie kein doofes Auto, ne? So. Immer ein richtiger Griff. Und der Bora, ja. Nochmal, er ist fast gestorben. Wäre, finde ich, gerade mit so einem Motor oder wie du auch sagst, als Kombi, mit einer niedrigen Laufleistung und dann wirklich komplett original, vielleicht auch eine der, ich sag mal, besondereren Farben, könnte man hier auch am einstellen. Ne? Könnt ihr mir schon vorstellen. Muss schon sehr besonders sein. Ne?
Boah.
Ja. Ich glaube, du musst ziehen.
Dann lieber ein Golf Plus.
Ach, hör auf mit dem Golf Plus.
Golf Plus, erste Serie, der hat mir immer gefallen.
Der hat mir nie gefallen. Nee, da begehe ich nicht mit. Da war ich beim Bora. So, er visiert mich an. Er hat eine Karte gezogen und visiert mich an und denkt gerade, kann ich den erraten? Okay, ist es ein deutsches Auto?
Ja.
Ist es ein Opel?
Nein.
Ist es ein Ford?
Nein.
Ist es ein Volkswagen?
Nein.
Ist es ein Mercedes?
Ja.
Okay, gut, ich habe zwei Mercedes in dem Quartett gesehen, eben als ich die ersten Karten angeguckt habe. Eins davon war eine grüne A-Klasse. 168er.
Die ist es?
Okay. Ja. Erste Serie mit Radkappe auf dem Bild, glaube ich sogar, ne?
Ja, A160.
Ja. Ja. Damals, muss man sich auch mal vorstellen, ihr wisst ja, wie viele Motoren es immer so bei den verschiedenen Herstellern gab. Eine A-Klasse war ja Golfklasse. Es gab genau zwei Motoren damals. 140 und 160.
Ja, die mussten
82
ja,
oder 102 PS.
Ja, ging ja auch gar nicht an. Das ist ja eine komplette Neuentwicklung gewesen.
Genau.
Weil der Motor ja so halb unter Flur, das war eine eigene Konstruktion.
Genau. Was übrigens der Tod dieses Autos immer ist, weil dadurch, dass der Motor so in dem Fahrzeug sitzt, wie er sitzt, ist der Motor quasi immer nach unten hin abzusenken, wenn irgendwas am Motor zu machen ist. Da das Geld kostet, weil die Achse raus muss, ist bei einem Auto, was einen Zeitwert von, weiß ich nicht, 1000 Euro hat, die Reparatur einer Lichtmaschine oder ähnlichem sofort wirtschaftlicher Totalschaden.
Ja.
Weil die Reparatur kostet über 1000 Euro, auf Wiedersehen. Und deshalb sterben diese Autos immer mehr, weil die, ich sag mal, die kleinste Geschichte, die das Auto in die Werft holt, heute den Tod dieses Fahrzeuges bedeutet. Ja. Witzig auf dem Bild, weil das ist tatsächlich auch die, ich hätte fast gesagt, das ist nicht Dschungelgrün. Dschungelgrün war Metallic und dunkler Grün. Ist so eine richtig knallige Farbe eigentlich. Sieht man hier auf dem Bild nicht so gut, war aber ein richtig knalliges Unigrün. Und dann ist er hier auch mit der Radkappe. Auch die Radkappe, fast Mercedes-typisch, sieht fast aus wie eine Weiterentwicklung der Gullideckelfelge. Ziemlich groß und flächig, sieht aber gar nicht doof aus. Und ich finde, was ich mal nicht unterschätzen darf, 182 km/h. Also der scheint zumindest mal so für die Höhe noch einen relativ guten Luftwiderstandsbeiwert gehabt zu haben damals, ne? Durch diese kurze Front. Und Leute, 1115 Kilo. War wohl auch der leichteste Mercedes der letzten
25 Jahre. Ja, aber auch kein Leichtgewicht.
Nee, dafür, dass er...
Also jetzt mal, wenn...
Ach so, unter 4 Meter, ne?
Ja,
wenn jetzt deutlich noch, unter 4 Meter.
Wenn du jetzt mal vergleichst, nochmal zum Vergleich, mein Volvo 242 GT vollgetankt, 1280 Kilo.
Ja, das ist mehr Auto, ne?
Ja, das ist ein fast 5 Meter Auto.
Ja, mehr Auto. Ja.
Ich hatte ja auch so eine A-Klasse, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, ja, wir sind ja beide irgendwie.
Ich hatte ja eine schwarze Brabus A-Klasse, A190. Ich gucke auch immer wieder. Jetzt habe ich wieder nach 210er und A210 geguckt, mal wieder so.
Ich auch.
Aber es ist nichts für nicht so, wo ich. Entweder haben die zu viel Kilometer drauf oder wenn du die Bilder ansiehst, denkst du, boah, wer soll denn die Sitze wieder hinkriegen, weißt du so?
Ja, das weiße Alcantara halt, ne?
Oh, boah. Mhm. Also, keine Ahnung. Finde ich aber trotzdem noch sehr geil, den Wagen. Der fuhr sich ja auch gut.
Ja, das finde ich auch. Bei dem Auto habe ich leider mal ein bisschen Angst, weil die Automatikgetriebe gerne mal kaputt gehen, nach einer gewissen Laufleistung. Hatte ich damals dann ganz oft, dass die Leute bei mir am Schreibtisch gesessen haben und ja, meine A-Klasse-Getriebe ist kaputt, wir brauchen ein neues Auto. Ich habe immer gesagt, das ist der blödeste Moment eigentlich, ne? Jemandem wieder ein Mercedes zu verkaufen, wenn irgendwie nach 12 Jahren das Automatikgetriebe eine Grätsche macht. Weil das nämlich auch so ein Ding ist, Getriebe kostet X, Einbau und so weiter bis über 6 Mille. Und das ist dann für die meisten natürlich bei einer alten A-Klasse dann irgendwie viel Geld. Ne? Deshalb immer ein bisschen bessere Wahl geschaltet. Ich weiß nicht, war deine auch geschaltet?
Automatik.
Mhm. Ja, ich war da immer Schaltfan, weil die auch schnell sind, aber eigentlich will man das natürlich auch nicht, ne? Gerade wenn du viel in der Stadt unterwegs bist, nicht das Richtige. Lass mich nochmal eine ziehen, ich finde das Quartett geil.
Ich finde das, sind nicht, so schöne. Ich finde das gar nicht so geil.
Doch,
ich finde das richtig. Nee, gut. Weißt du, warum ich das nicht geil finde?
Warum?
Das ist mir irgendwie schon zu modern alles.
Ja, aber ich finde, man merkt an Bora, wirklich, das ist ja ein modernes, also die könnten Bora, finde ich, könntest du heute ein bisschen modifiziert hinstellen. Und würdest nicht ahnen, dass der über 20 Jahre alt ist. Hm. Ja, ich habe gerade einen gezogen, aber den nehmen wir nicht, weil da haben wir gerade drüber gesprochen. Golf 4.
Ach, Golf 4. Aber guck mal, hier auch in so einer Highline-Ausstattung, ne? Alles lackiert mit dunkel abgedunkelten Rückleuchten und so weiter. Oder ist sogar ein GDI auf dem Bild wahrscheinlich. Ne?
Stimmt, da gab es Highline. Ja, genau, Highline. Highline. Eigentlich ein guter Begriff, fand ich damals richtig gut. So ein,
ja. Ne? Gab es auch ein Lowline?
War auch immer die Frage. Hieß der nicht Basic? Hieß der Basic Line?
Nee, der hieß gar nicht Line. Highline hieß nur. Der eine hieß nur Line, die anderen hießen nicht Line.
Tja, jetzt weiß ich, warum das vielleicht doch dein Quartett sein könnte.
Ach, hast du ein Volvo gezogen? S80?
Ja. Nein.
Was, V70?
Nein.
V40?
Ja.
Ja.
Ja, was für einer?
T4.
Richtig. Ist ja ganz schön sportlich, das Ding, ne?
Ja.
Eieiei, ah, ja, der hat 200 PS?
Ja.
7,3 Sekunden auf 100, 1410 Kilo, 235 km/h in Geschwindigkeit.
In der Klasse, das ist ja so untere Mittel- oder so Mittelklasse-Kombis, war einer der schnellsten überhaupt, die kaufen konntest. Und den gab es sogar noch getuned von Heiko. Ich weiß nicht, wie der rauskam, war das die Mega-Rakete. Da war ich, in Köln gewohnt und dann habe ich mein Freund Michael damals hat da Bock drauf und dann sind wir den Probe gefahren, haben wir die Autobahn, die A4 hochgejagt Richtung Gummersbach und es ist unglaublich, wie der abgegangen ist. Ist ein Turbo gewesen auch.
Ja, muss ja ein Turbo sein, sonst würde er ja über die Vierzylinder den Hubraum nicht die Leistung hinkriegen.
Richtig schnelles Auto. Guck mal, auch 1,4 Tonnen, boah, ist auch kein Leichtgewicht.
Ja, gibt es sowas noch in vernünftigem Zustand?
Nee.
Das
ist ja aus dieser Ehe, die sind ja bei Netcar gebaut worden in Holland. Und das Ach, Auto hat.
Okay.
Ja. Und gleichzeitig ist bei Netcar der Mitsubishi Charisma gebaut worden. Und der Charisma und er sind verwandt.
Sind verwandt, ja.
Und das ist so. Da gab es übrigens auch ein helles Gelb, das ähnlich ist wie das Gelb vom T5, vom 850er.
Stimmt, aber noch ein bisschen heller, ne?
Ja. Und so einem Gelb stand mal eine Zeit lang hier immer in Bahnfeld, in der Seitenstraße, in Top-Zustand. Das sah ganz cool aus, eigentlich, das Ding. Gab es auch eine Limousine von?
Ja.
Ja. Das ist aber nie der Volvo gewesen, der mich interessiert hat, egal wie schnell der fährt.
Na gut, diese Verwandtschaft natürlich zum Charisma und dann insgesamt ein Auto, was ein Volvo, der weder rund noch eckig war. Ne? Also er war eigentlich ein bisschen zu gefällig.
Der ist ja sehr langweilig gestylt, ja, ehrlich gesagt.
Ne? Genau, das nennt man dann gefällig. Ne? Wo ich das Quartett hier gerade in der Hand habe und dich was ziehen lassen möchte, hat es dieses Auto überhaupt gegeben? Bugatti EB118?
Nee. Eben. Ich glaube, das ist über die Studie nicht rausgekommen.
Eben. 555 PS W18 hat es noch nie gegeben.
Nee, das sollte ja auch ein. Der Bugatti EB118 sollte ja auch ein Viertürer sein.
Mhm, okay.
Und das haben sie aber. Ich habe das nicht mehr so ganz auf der Pfanne. Es gibt wohl Prototypen.
Sieht echt scheiße aus auf dem Bild übrigens. Sorry.
Ja, so rundgelutscht halt. Ne?
Ja. Könnte auch ein Austin sein später irgendwie, keine Ahnung. Sieht
was?
Komisch aus. Nee, hier, wie heißen die? Wie heißen die
Dinger noch? Rover 75.
Rover.
Stimmt, sorry. Wenn die Augen ein bisschen zukneifen, könnte es ein Rover 75
sein. Ja, meine ich.
So, die Leute, ist tatsächlich so.
Ja. Puh, hier, zieh mal.
Nicht noch eine
Quartett. Eine, doch, du bist dran
jetzt. Das ist hier ein zu viel Quartett jetzt.
Echt?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, ich habe hier neben noch eins, was für dich. Sag mal. Oha, ist wieder eine Katastrophe.
Gain,
okay. Deutsches Auto?
Ja.
Dann sind das wohl alles deutsche Autos. ein Ford?
Nein.
Ein Opel?
Nein.
Ein VW?
Nein. Halb.
Ein Skoda?
Nein.
Ein Seat?
Nein.
Hat er gerade halb gesagt und es ist kein Seat oder Skoda?
Fängt mit A an, hört mit Udi auf.
Ah, ein Audi.
Ja.
Ja gut, dann ist es ein A4 wahrscheinlich,
wenn du gehst.
Ein A6.
Nein. Eigentlich ganz cool in der Farbe auch. Ein A3, der erste.
Ah.
Und dann hier 1,8 Liter Turbo, 180 PS. Eigentlich ein geiles Auto. Extrem geile Qualität innen drin.
Das ist auch ein Golf 4, ne?
Ja.
Das
genau,
ist ein
Golf 4. Der Luxus Golf 4, ne? Mit echt geiler Qualität, also Anfassqualität auch. Der erste Premium-Kompakte vom VAG-Konzern.
Du hast recht, der war für mich damals tatsächlich, das wäre auch eins der Autos gewesen, die ich gerne gehabt hätte, als ich meinen Führerschein neu hatte.
Gab's dann als Facelift gab es dann auch als S3 dann als ersten, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Aber ich fand
hier,
auch
Leute, die allerersten. Hier ist ja, das ist ja so ein allererster,
genau.
Der unten so schwarz ist und dann einfach in so einem hellen Gelb.
1,6 Liter?
1,8 Turbo.
Ah, das ist ein 1,8 Turbo. Ja, auch der konnte schon was, ne? 1,8 Turbo Quattro, Achtung, 180 PS, das wäre natürlich schon ein Traum.
Das ist ja der Motor, der war ja auch im VW Passat drin, ja, da hat er 150 PS, oder auch 180 gehabt. Nee, da war es ein 150 PS Motor, ne?
1,8er, ne?
Ja, 1,8er.
Ja, finde ich auch, der A3 ist kein schlechtes Auto, ein tolles Auto.
A3, in der Konfiguration, wie er auf dem Bild ist, mit wenig Kilometern top gepflegt. Das ist ein Future Classic.
Ja.
Ne? Ja. So, das ist.
Hatte der jetzt, der hatte rote Instrumente, ne? Komplett rot, oder?
Ja. Der hat nicht diese blöden blauen Zeiger gehabt.
Ja, der hatte komplett rote.
Ey, die blau mit roten Zeiger. Diese blauen Instrumente, das fand ich mal so schlimm bei VW. Und am schlimmsten war es, wenn du das Radio angemacht hast, dann hast du leuchtrot, hat es um den Knopf geleuchtet. Mhm. Und das ganze langgezogene Display von deinem Gamma war in so einem komischen wasserhellblau.
Ja.
Total scheiße aus.
Ja.
Mochte ich nie.
Ja.
Sollte angeblich ja gut für die Augen sein, das blaue Licht.
Genau, angeblich, weil das wurde überall so beschrieben.
Ja, aber
und
jeder
ein paar Jahre später, ja. Ein paar Jahre später hieß es dann aber, dann hat das wieder rausgenommen, weil das doch nicht so gut ist, nee, für die Augen.
Es war ja auch hässlich.
Ich weiß gar nicht, ob ich es hässlich fand.
Doch,
ich fand es speziell, aber ich hatte tatsächlich meiner Mutter mal eine Zeit lang so ein Golf 4 Automatik aufs Auge gedrückt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also,
ja, es gab ja sogar.
Es war eigentlich nichts schlecht an dem Auto, aber irgendwie gekickt hat er nicht.
Ne? So haben, da ist es. Apropos gekickt, ich glaube, wir haben jetzt hier genug geredet für heute. Ich kick dich jetzt hier raus.
Ja, ist übrigens kein reines deutsches Quartett. Übrigens wäre noch ein Bentley Arnage dabei gewesen. Ja, lass uns mal.
Das ist eines der langweiligsten und beschissensten Quartetts, die wir je gespielt haben hier.
Kann ich rausschneiden.
Kannst du rausschneiden.
Dass du das gesagt hast.
Ja, klar. Ach so, der Frank hatte mal was rausgeschnitten, das habe ich noch gar nicht wieder erwähnt. Was war das nochmal? Du hast was rausgeschnitten von mir. Worum ging es da nochmal?
Da, wo du mich so angezählt hast abends.
Ja.
Ne? Da hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen. Da habe ich ganz schlecht geschlafen.
Ja, aber so richtig so. Da hatte ich mich, ach so, ich hatte mich drüber aufgeregt. Wie hieß der Podcast? Der neue? Der Carsten Arndt so nachmacht?
Motorikonen.
Ja, über Motorikonen. Da habe ich mich richtig aufgeregt, wie kacke ich das finde. Und das, dann höre ich den Podcast, denke, hat der Frank das so zusammengeschnitten, dass ich nur sage, ach, herzlichen Glückwunsch, Carsten. Du hast es geschafft, du bist kopiert worden. Ich so, aber hallo, ich habe mich richtig darüber aufgeregt. Was soll denn das? Und das hat Frank rausgeschnitten. Das hier nochmal an der Stelle, Motorikonen, ich finde es blöd. So. Und wie, du schneidest es wieder raus. Frank hat es rausgeschnitten, weil Frank will immer everybody's darling sein. Weißt du, Ecken und Kanten ist nicht, aber er ist halt ein Autoverkäufer. Ne? Der muss halt so durchflutschen, der muss halt die Unterschrift drunter hinterher. Ne? So, und da muss man so...
Im Gegensatz,
ach, ja,
also ich bin ja kein Autoverkäufer mehr, aber was uns unterscheidet ist, hast du vollkommen recht, als ich Verkäufer war, musste ich das verkaufen, was ich vor den Schreibtisch bekommen habe. Das ist bei dir ja anders. Du musst hier ja nichts verkaufen, was dir irgendwann jemand hinstellt.
Darum geht's gar nicht.
Das, was du nehmen willst.
Nee, darum geht's gar nicht. Aber wenn ich es blöd finde, sage ich es halt. Punkt, Ende.
Das ist doch okay. Das ist okay. Ja. Und blöd finden ist auch okay.
Boah, ey. Gut.
Also,
ich drehe den Frank in den Hintern, der fliegt jetzt hier raus. Tschüss.
Achtkantig. Tschüss.
Haben wir eine Stunde?
Klar, haben wir eine Stunde. Bestimmt, ist ganz schön kalt hier.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.